ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute heilsam oder quälend, die Kraft der Stille. Mein Name ist Michael Riesel. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Tage kürzer werden, die Dunkelheit länger, dass man sich zurückziehen möchte in seine Höhle wie ein Bär zum Winterschlaf. Advent, die Zeit der Stille, Zeit, um innezuhalten, der ganzen durchorganisierten Welt mit ihren Anforderungen den Rücken kehren. Theoretisch. Doch für viele geht der Stress jetzt erst richtig los. Mit To-Do-Listen, die immer länger werden, Geschenke kaufen, Glühwein trinken, von einer Weihnachtsfeier zur nächsten. Und dann ist ja auch noch Wahlkampf. Wie kommt das eigentlich, dass wir uns nach der Stille sehnen, sie aber konsequent verfehlen? Ist Stille für uns Stillstand und kommen wir deshalb so schlecht mit ihr klar? Und was kann sie uns geben, die Stille? Darum soll es gehen in diesem Forum mit Sigrid Engelbrecht, Mentaltrainerin, Coach und Autorin. Eines ihrer Bücher heißt Stille, das Geheimnis der inneren Kraft. Mit Erik Pfeiffer, er ist Psychotherapeut, Musiktherapeut, Professor für Ästhetik und Kommunikation an der Katholischen Hochschule Freiburg. Und mit Albrecht Zelge, Musikkritiker und Schriftsteller. Im Frühjahr ist sein Roman Silence erschienen, eine Familiengeschichte, in der es unter anderem um die Schönheit der Stille und das Verstummen geht. Herr Zelge, als ich einem Freund erzählt habe, dass es bei uns in der Sendung heute um die Stille geht, da hat er gelacht und gefragt, ob wir dann 45 Minuten miteinander schweigen würden. Ist das in gewisser Weise ein Paradox, über die Stille zu reden?
Das ist es bestimmt. Vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo die Stille fast ein Modethema geworden ist und beliebt. Und man kann wahnsinnig viel über die Stille sagen. Und da kann ich gleich mit einer kleinen Anekdote anfangen. Ich habe nämlich mal eine Eremitin in ihrem Kabäuschen besucht. Und die hat mir erzählt, die wird so viel eingeladen zu Vorträgen über die Stille. Also sie könnte eigentlich ihr ganzes Eremitendasein damit jetzt bestreiten, Vorträge über die Stille zu halten.
Ist es denn aus Ihrer Sicht als Schriftsteller, ist es denn einfacher, über die Stille zu schreiben, als über sie zu reden?
Naja, es ist immer ein Paradox, nicht? Man macht Worte drum und man versucht etwas zu beschreiben, man umkreist die Dinge, aber genauso gibt es die Stille in der Musik, was ja vielleicht dann noch größeres Paradox ist, und trotzdem leuchtet uns da ein, wenn wir hören, welche Bedeutung Stille in der Musik spielt oder wie wir Stille erfahren können in der Musik. Und es ist immer eine Gratwanderung, also es kann auch leicht in einem Wortgeklingel umkippen, aber wir haben nun mal nichts anderes als die Sprache, um uns zu verständigen.
Mhm. Frau Engelbrecht, ich habe das in der Anmoderation schon gesagt, gerade beginnt der Advent. Warum gilt denn ausgerechnet die Adventszeit als die stille Zeit?
Ja, und das ist die Zeit vor der Ankunft, also Ankunft des Herrn aus der christlichen Religion, katholisch-evangelisch, ist das eben die Zeit der Vorbereitung bis zur Geburt von Jesus Christus. Und die sollte in Ruhe und Gefasstheit verbracht werden, denn dann hat man auch eine Chance, dass Gott zu einem spricht.
Sie sagen,
das ist so der Hintergrund.
Ja, Sie sagen sollte, denn das ist ja schon merkwürdig. Obwohl die Adventszeit als Zeit der Stille gilt, sieht die Realität ja für viele anders aus. Laut, Trubel, viel Stress. Mhm. Warum halten wir denn dennoch an diesem Bild von der stillen Zeit fest? Belügen wir uns damit nicht selbst?
Ich denke, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Also ich habe bewusst sollte gesagt, weil das war so vorgegeben, und inzwischen haben sich die Zeiten gehörig geändert. Und wie Sie schon sagten, es ist eine trubelige Zeit oft, wenn man sich drauf einlässt, wenn man sich drauf einlassen will. Es ist ja immer eine Entscheidung, was ich mache. Ob ich jetzt an dem ganzen Gewirbel teilnehme oder ob ich mich eher zurückziehe und diese stille Zeit genieße. Die Chance habe ich ja. Ja, ich muss ja nicht. Und das machen sich wenige klar. Ne? Da ist so ein bisschen mit die Angst im Hintergrund, man könnte irgendwas verpassen. Also muss man dahin und dorthin und das noch und jenes. Das bringt einen aber ziemlich von sich selber weg. Und da vergibt man sich eigentlich ein bisschen die Chance, mal so zu sich zu kommen und zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig. Wer ist mir wichtig? Sind schöne Momente? Und innezuhalten.
Herr Pfeiffer, irgendwie ist das paradox. Wir suchen und fliehen die Stille zugleich.
Ja, ich denke gerade noch vorher an eine Stelle, als Sie so diesen Vergleich zwischen der Schriftsprache und der Musiksprache gezogen haben. Ich bin mir nicht so sicher, ob es tatsächlich ein Paradox ist, Denn im Unterschied zur Schriftsprache geht die Musik ja relativ exakt mit der Pause oder der Stille um. Sie wird sogar notiert in Zeitangaben, Achtelpause, Viertelpause. Es ist also die Stille ein notwendiges in der Musik vielleicht sogar. Es gäbe vermutlich keine Musik ohne die Stille. So wie John Cage einmal sagte, der berühmte Komponist, es ist eigentlich Stille und Klang und beides zusammen ist eigentlich Komponieren und Musik. Wir brauchen also die Stille in der Musik vielleicht sogar.
Wir brauchen die Stille, sagen Sie, aber was ist das denn eigentlich? Also wenn wir an Stille denken, dann meinen wir ja meistens, dass wir nichts hören. Also wir bezeichnen damit einen Zustand akustischer Leere. Trifft das das?
Nicht ganz. Also diese exakte oder vielleicht auch absolute Stille, auf die Sie vielleicht ansprechen, die existiert für uns als Menschen nicht. Speziell konstruierte Räume, die so schalltot wie möglich gebaut wurden oder gebaut werden. Selbst in solchen Räumen fangen wir an zu hören als Menschen. Seien es unsere körpereigenen Geräusche, das Blutrauschen und so weiter. Es existiert für uns als Menschen also diese absolute Stille an sich nicht. Wir können höchstens von relativen Stillen sprechen und da wären wir schon bei etwas, was in der deutschen Sprache eigentlich nicht gebräuchlich ist, nämlich der Plural von Stille, Stillen. Und ja, ist ein spannendes Experiment, darüber nachzudenken. Ich würde vielleicht sagen, Stille ist ein akustisches Phänomen, ein sehr komplexes akustisches Phänomen.
Herr Selge, wie sieht das der Mann der Sprache, wenn wir schon bei der Sprache sind? Wir unterscheiden ja im Deutschen auch zwischen Stille und Ruhe. Was ist der Unterschied?
Ja, und das Dritte, was ich noch nennen würde, ist das Schweigen. Das ist auch der Grund, weshalb ich den englischen Titel gewählt habe, Silence, wo alle diese, für meinen Roman, wo alle diese verschiedenen Bedeutungen drinstecken. Aber es ist ein wichtiger Unterschied zwischen Sprechen und Schreiben, dass man natürlich beim Schreiben die Wörter gezielter platziert und setzt und dadurch Dinge vielleicht besser einkreisen kann als im Sprechen, wo man leicht drauf losgekringelt hat.
Da fällt mir auch gerade was dazu ein, nämlich zu stillen. Das Wort gibt es ja durchaus und zwar in ganz in einem Zusammenhang mit Mutter und Kind. Und es ist ja tatsächlich so, dass durch das Stillen das Baby zur Ruhe kommt. Ja, das ist dann ganz ruhig und friedlich. Ja, wenn es ja vorher so aufgekratzt war, das Stillen bringt das Baby dazu, zu entspannen und sich ganz dem Genuss hinzugeben.
Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Das hat mich nämlich auch einmal sehr interessiert und ich habe dann im Duden etymologischen Wörterbuch sogar nachrecherchiert und es steht tatsächlich genauso drin, dass Stillen als Verb in dem Sinne nichts anderes bedeutet als ein schreiendes Kind, einen schreienden Säugling durch Nähren zur Ruhe zu bringen. Und ich fand dann diesen Vergleich sehr schön, wenn wir dann also tatsächlich wieder Stille denken würden, vielleicht die Vorstellung, dass Stille auch etwas Nährendes haben kann. Also so im Sinne von Donald Winnicott, des berühmten Kinder- und Jugendlichenpsychiaters und Psychotherapeuten Großbritannien, der einmal gesagt hat, das psychische Gestilltwerden, das hat mir sehr gut gefallen in diesem Zusammenhang.
Herr Selge, gibt es das für Sie in Ihrem Alltag Momente der Stille?
Naja, die muss man suchen. Also wenn wir gerade bei der Adventszeit sind, es hängt ja natürlich nicht nur von einem selber ab. Ich habe 3 Kinder und da ist man hängt da in so einem Riesennetzwerk drin, in Maschinen. Es gibt x Adventsfeiern in der Schule, in der Kita, im Sportverein und so weiter. Also natürlich kann man versuchen, diese ganzen Termine auch so ein bisschen abzumoderieren und da rauszukommen. Es ist auch eine Organisationsfrage. Und nicht nur eine innere Frage der inneren Haltung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer das Stillen und Nähren wurde gerade erwähnt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch unsere Angst vor der Stille und diese Unruhe, die Stille in uns auslösen kann. Wir hatten das Beispiel in der Musik. Es gibt zum Beispiel eine Symphonie von Gustav Mahler. Da ist vorgeschrieben nach dem ersten Satz 5 Minuten Stille. Das macht kein Dirigent eigentlich, weil das Publikum ausflippt, wenn 5 Minuten Ruhe ist. Es wird total unruhig und man fängt an zu husten und so weiter. Und da gibt es 1000 ähnliche Beispiele dafür, dass uns solche Stille auch nervös macht und unruhig.
Ja. Mich würde das noch für den anderen interessieren, von Frau Engelbrecht und von Herrn Pfeiffer. Wo finden Sie im Alltag Stille?
Also ich habe so eine tägliche stille Quelle. Das ist also, wenn ich aufstehe, bevor ich noch irgendwas anderes zukomme, Kaffee natürlich, aber dann meine Morgenseiten. Das heißt, ich sitze da und mache mir schriftlich Gedanken über alle möglichen Dinge. Und da höre ich außen nichts. Es ist noch sehr früh am Tag, es ist kein Verkehrslärm, es ist auch sonst nichts, es ist einfach Stille. Und was ich da auch mal höre, das ist ein Vöglein, das da zwitschert oder schreit, und das war es dann aber auch schon. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich sehr bewusst Wanderungen in der Natur mache, und ich laufe auch mit anderen, so ist es nicht, also ich bin nicht ganz einzeln, aber ich schätze diese Ausflüge, die ich alleine mache. Also die mache ich seit einigen Jahren. Ich gehe dann irgendwo raus in und um Berlin. Da kenne ich mich inzwischen schon ziemlich gut aus, und da genieße ich es einfach, in der Landschaft zu sein, wahrzunehmen, in meinem eigenen Tempo innezuhalten, dann wieder schneller zu gehen, mal ein Bild mit dem Handy machen, weitergehen, schauen, hören, ja, und dann richtig gut zur Ruhe zu kommen. Also das schätze ich sehr. Da kommen ja auch oft gute Ideen für Projekte so nebenbei angeflattert. Kann ich also nur empfehlen, mal raus und Kopf leer machen und gucken, was so in einem dann passiert.
Also dann wird die Stille wieder produktiv. Herr Pfeiffer?
Ja.
Ich bin da sehr nah bei Ihnen angesiedelt, als jemand, der in den Alpen, in einem Dorf Österreichs aufgewachsen ist, in den Bergen. Ist es für mich tatsächlich ein Glücksmoment, oben oberhalb der Baumgrenze. Dort finde ich noch diese Stille, diese reine, klare Stille. Und das hat sich für mich ritualmäßig eigentlich durch das Leben hindurchgezogen, so dass ich auch in Freiburg abends meinen Tag mehr oder weniger damit schließe, dass ich spazieren gehe und idealerweise im Wald alleine.
Ja.
Das, was Sie jetzt beschrieben haben, das sind ja die Bilder, die auch sofort aufploppen, wenn man an Stille denkt, in den Bergen, im Schnee, unter Wasser. Woran liegt das dann, dass, wenn wir an Stille denken, dass wir automatisch das mit Natur in Verbindung bringen?
Interessanterweise vielleicht eine Idee, die dem noch zuspricht. Wir führen ja seit Jahren in Freiburg die Freiburger Stille-Studien durch, wo wir untersuchen, wie Menschen Stille wahrnehmen. Wir arbeiten da meist mit Stille kürzerer Dauer, unter Anführungszeichen 6,5 Minuten, und haben festgestellt, dass all die positiven Ergebnisse, wie dass sich die Teilnehmenden nach der Stille signifikant entspannter fühlen, in besserer Stimmung, kaum Langeweile empfinden, dass das Gedankenkreisen abnimmt, dass sie sich mehr in der Gegenwart fühlen, dass immer dann, wenn wir diese Stille Praktiken in der Natur durchgeführt haben, im Stadtgarten, im Wald, dass die positiven Ergebnisse noch zusätzlich sozusagen befeuert wurden.
Hm. Herr Selge, die Natur, die will nichts von uns, die lässt uns in Ruhe.
Ja, und da kommen wahrscheinlich andere Sinneswahrnehmungen, eine Offenheit noch rein. Wobei ich sagen möchte, es gibt auch in der Zivilisation gibt es so wunderbare Inseln von Stille, die eigentlich absolut künstliche Orte sind. Das Erste, was einem einfällt, sind natürlich offene Kirchen oder Kathedralen, wo man selbst in einer Stadt, wo die Touristen sich auf die Füße treten, Ruhe finden kann. Das kommt natürlich darauf an, welche Kathedrale. Ich meine, ich denke an Bibliotheken beispielsweise, Museen, wenn sie nicht über sind. Also das sind für mich genau so, auch solche Inseln der Stille, die bei mir die gleiche Wirkung haben wie der Gang in der Natur, auch was so geistiges Beflügeln angeht.
Und es gibt dann ja auch noch die sogenannten Noise-Canceling-Kopfhörer, die Sie, Herr Selge, glaube ich, nutzen, wenn ich richtig informiert bin. Lässt sich denn Stille auch künstlich erzeugen?
Ja, das ist natürlich so notdürftig. Also wenn ich zu Hause arbeite und meine Kinder da sind, dann habe ich unter den Noise-Canceling-Kopfhörern noch zusätzlich Oropacks und in der Kombination, dann geht das meistens. Aber diese Noise-Canceling-Kopfhörer auch in der Bahn im sogenannten Ruheabteil sind eine segensreiche Erfindung.
Weil das Ruheabteil kein Ruheabteil ist.
Ja, das ist ein Unruheabteil. Das ist ja auch, ist auch wieder natürlich ein leidiges Thema, das Klagen über die Unruhe im Ruheabteil, weil natürlich Leute sitzen einfach drin und die Züge sind voll und so. Und dann muss man selber zusehen, wie man sich schützt und nicht das Bedürfnis nach Ruhe einen auch noch nervöser oder unangenehmer macht, weil man sich über seine Mitmenschen ärgert, die Geräusche von sich geben, und Menschen geben nun mal Geräusche von sich und Leben ist laut, und das ist vielleicht auch die andere Seite dieses Ruhebedürfnisses. Man kann sich da auch reinsteigern und ein ganz unangenehmer Mensch werden, wenn man ständig Ruhe verlangt von Mitmenschen.
Es gibt ja von Simon & Garfunkel diesen Song The Sound of Silence. Und darin kommt die Zeile vor: Silence like a cancer grows. Die Stille wächst wie ein Krebsgeschwür, Frau Engelbrecht. Kann Stille denn auch etwas Bedrohliches haben? Und wenn ja, wann wird sie bedrohlich?
Ja, also ich denke da an ein Erlebnis, was ich vor langer Zeit hatte. Zen-Meditation, als ich damit angefangen habe, das ist schon so ein paar Jahrzehnte her, in einem Kloster. Und da war für mich neu. Und man sitzt da im Kreis mit anderen, aber man guckt die Wand an und man hat die Aufgabe zu atmen und sonst gar nichts. Ne? Also immer schön einatmen, ausatmen. Und dann kommen die Gedanken an. Und nicht nur die, sondern auch die Gefühle. Ne? Man wird regelrecht überschwemmt. Also das lässt dann nach. Also das war halt so der Einstieg, wo ich dachte, oh mein Gott, an was denke ich denn jetzt? Und plötzlich kriege ich einen Zorn und dann kriege ich das und jenes. Und die lassen mich gar nicht mehr los. Und interessant war, ich bin ja dann dabei geblieben. Ne? Das wurde dann auch wesentlich lockerer. Aber immer so 5 Tage, dass am 2. Tag so mehrere Leute abreisten. Wo ich den Eindruck hatte, die halten das ihre eigene Welt nicht aus, die da so massiv dann aus ihnen rausbricht. Und es hat schon was Bedrohliches, wenn man das nicht gewohnt ist, sich mit dem eigenen Innenleben so im guten Einvernehmen zu sein, ne? Sondern wenn das weggepackt wird, indem man alles Mögliche draufkleistert, also auch akustisch und optisch und immer nur erlebt, erlebt, erlebt und sich diese Stille nicht gönnt, dann kann das natürlich einen wie ein Schwall überfallen, wenn man zur Ruhe kommt. Mhm. Und das hat schon was Bedrohliches.
Herr Pfeiffer, es gibt ja auch die Stille, in die ich unfreiwillig geraten kann, weil ich niemanden habe, mit dem ich reden kann. Ist es das, was Stille für manche auch so bedrohlich macht, weil sie in unserer Vorstellung oft mit Einsamkeit in Verbindung gebracht wird?
Ich glaube grundsätzlich, dass eine Stille, die uns aufoktroyiert, aufgedrückt wird, wenn sie nicht von uns gewählt oder positiv konnotiert ist, dann kann sie auch sehr negative Anteile haben.
Dann sind wir ja ausgeliefert.
Ja, möglicherweise. Es gibt ja, weil Sie vorher schon auf Simon & Garfunkel zurückgingen, gibt im Englischen ja auch diese Redewendung to silence somebody, jemanden zum Schweigen bringen. Da zeichnet sich schon ab, dass es hier eher um eine negative Form der Stille geht. Und selbst bei Wikipedia finden Sie einen Eintrag zu Stille als Folter. Also Stille ist nicht per se etwas Positives, sondern es kann auch natürlich für den Menschen sehr unangenehme Seiten haben. Das müssen wir auch bedenken, auch im Kontext von traumatischen Erfahrungen, die nicht verbalisierbar sind, von Migrationsprozessen, wo Menschen vielleicht auch in der neuen Kultur die Sprache nicht verstehen, nicht sprechen und dadurch eigentlich mehr oder weniger zum Schweigen verdonnert, unter Anführungszeichen, wurden oder werden. Es gibt also verschiedene Formen, wo Stille Konnotationen haben kann, die alles andere als positiv sind.
Es war ja während Corona so, dass also in der richtig harten Phase, also war ja auch sogar Ausgehen verboten, und dass man dann so auf sich selber zurückgeworfen wird, das war, denke ich mal, für viele ein richtiger Schock.
Ja, und in dieser Zeit habe ich, dem würde ich total zustimmen, also in dieser Zeit habe ich Stille manchmal als was fast Apokalyptisches erfahren. Einerseits zu Hause, wo wir die Familie auf einem Fleck waren, war es wahnsinnig laut und stressig, in meinem Fall mit den Kindern. Und wenn man rausgegangen ist, alles, was einen normalerweise ja erfreut, wenn am Sonntag weniger Verkehr zumindest ist, das war weg, und das war bedrohlich, auch diese Stille, die man da draußen hatte. Ja?
Herr Pfeiffer, vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, da stammt der Satz: Wenn alles still ist, geschieht am meisten. Können Sie damit was anfangen?
Da würde ich zurückgehen an etwas, das wir vorher schon gehört haben, nämlich wenn ich mich in die Stille hineinbegebe und diese auch zulasse, dann sehe ich das auch sehr als kreativen Raum, wo etwas entstehen kann. Ich würde dem vielleicht sogar entgegenhalten mit einem Zitaten oder Vergleichen zum norwegischen Bestsellerautor Erling Kagge mit seinem Buch Silence in the Age of Noise, der sagt, Stille ist nicht nichts, aus Stille kann etwas werden. Und Stille ist eigentlich ein neues Luxusgut unserer Zeit. Ich erlebe es oft so, dass wenn ich gerade in der Gruppentherapie, in der Gruppenmusiktherapie auch mit Patientinnen und Patienten gemeinsam, wenn wir improvisieren und dann ohne Vereinbarung, ohne dass es vorher abgesprochen war, das gibt es ab und an, stoppen alle zur selben Zeit. Und es traut sich niemand mehr oder weniger diese Stille zu durchbrechen, weil es als etwas ganz Besonderes erlebt wird. Also wo die Stille vielleicht sogar bedeutsamer ist als das gemeinsame Musizieren vorher, als die erklungenen Töne und Klänge. Von daher würde ich sagen, Stille ist mehr, deutlich mehr als nichts und aus Stille kann wirklich etwas werden. Es ist ein Raum.
Ja, wenn wir mal bei dem Satz bleiben, wenn alles still ist, geschieht am meisten. Was geschieht denn in uns?
Naja, das hängt von einem selbst ab, nicht? Welche Prozesse in Gang kommen. Also ist es, ja, wie schon gesagt, ist es eine selbstgewählte Stille? Ist es eine Stille, die ich suche, um mir Raum zu geben, damit etwas geschieht? Das ist auch bei mir beim Schreiben absolut existenziell. Also wenn ich das nicht finde, darauf basiert alles. Oder ist es eine Stille, die von außen kommt? Dann drehen Dinge sich im Kreis und dann ist sie schrecklich.
Ich denke ja gerade auch an Anselm Grün, den wahrscheinlich viele kennen, oder Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, Existenzanalyse, sinnorientierten Psychotherapie. Bei beiden finden sich in ihren Werken Stellen, wo sie schreiben, dass jegliche schwierige Lebensentscheidung für sie von ihnen selbst gefällt wurde, während Spaziergänge, die sie allein in Stille geführt haben oder bei Wanderungen.
Stimme also ich sofort zu.
Da zeigt sich, dass eigentlich dieses Alleinsein in Stille, wenn es positiv oder selbst gewählt ist, ein Raum auch sein kann, in dem gute Entscheidungen, neue Ideen sich herausschälen können. Mhm. Vielleicht so.
Ja, ich denke auch, also wenn ich jetzt an die Stille in der Natur denke und auch wie man sich da bewegt und der Blick auch in die Weite geht. Also ich denke, diese Korrespondenz des Körpers mit Geist und Seele, also dass man in die Weite schaut, da erlebt man was anderes, wie wenn man auf den Boden schaut. Ja, also man wird sozusagen inspiriert, auch innerlich weiter zu werden, also den eigenen Horizont zu erweitern. Also so erlebe ich oft, wenn ich draußen bin und gucke über Wiesen und Felder und freue mich einfach und atme und dann kommt plötzlich ein Gedanke angeflattert und ich denke, ach ja, da könnte ich doch mal dies und das und also da kommt wirklich da wird wirklich die Kreativität befeuert. Also ist mein persönliches Erleben. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon. Also man kommt auf eine andere Weise mit sich und mit seiner Umgebung in Kontakt. Man wird auch automatisch achtsamer. Das Erleben wird intensiviert. Also das ist was ganz Feines. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Aber ich habe vielleicht auch, weil ich als Kind so aufgewachsen bin ich in einem vorgerückteren Alter wieder auf diese Art, bin ich wieder zurückgekommen dahin, das so schön zu finden.
Also der Zustand der Stille, des Schweigens als ein Weg zur Selbsterkenntnis oder ist das zu hoch gehängt?
Und Selbstreflexion und auch zu einem tieferen Erkennen, ich sag mal, das klingt jetzt sehr, aber des Seins, ja, also dass man so begreift, man ist ein Lebewesen auf einem Planeten und es gibt viele Planeten und es ist unendlich, dieses Weltall. Man ist eigentlich so ein ganz kleines Etwas, was aber existiert und lebendig ist und umgeben von anderen lebendigen Geschöpfen. Also so ein Bewusstsein dann zu haben, ein Miteinander mit ganz unterschiedlichen Lebensformen, das schafft auch sowas wie Versöhnung.
Ich finde das gerade sehr schön, dass Sie nicht den Begriff der Selbstoptimierung erwähnt haben.
Nein, bloß nicht. Nein.
Denn das ist tatsächlich etwas, gerade in den Interviews in jüngster Zeit, ich werde ganz häufig gefragt, ja, mit diesen Stille-Studien jetzt, wie Stille wirkt. Da kommt sehr häufig die Frage, ja, wie viel Stille muss ich denn machen, damit ich sozusagen gesund bleibe? Also eigentlich die Frage danach, damit ich meinen ungesunden Lebensstil aufrechterhalten kann und trotzdem funktioniere und so Richtung Selbstoptimierung. Und ich sage dann immer, so funktioniert Stille nicht. Also Stille ist kein Medikament. Ich gehe zum Arzt und der Arzt schreibt mir ein Rezept. In dem Fall nicht 500 Milligramm, aber vielleicht 500 Sekunden Stille und sie bleiben gesund und können so weitermachen.
Das wäre auch eine Parallele zu dem Nährenden, die Sie am Anfang hatten. Die Stille als Nahrungsmittel, wo wir ja auch auf die Kalorien und die Nahrungsbestandteile und den Nährwert schauen.
Herr Selge, an Sie als Schriftsteller nochmal die Frage. Also wir haben es davon gesprochen, dass Stille etwas mit Sinnsuche zu tun hat. Macht das Stille als literarisches Sujet auch so produktiv?
Also ich glaube, für mich ist es immer diese Zwiespältigkeit von Stille. Ja, vorhin ist der Begriff Selbsterkenntnis auch gefallen. Das ist ja auch etwas, wo man immer fragen kann, will man das überhaupt oder wie weit will man das treiben? Will man das überhaupt kennenlernen, was man da kennenlernen kann möglicherweise? Das kann ja auch eine sehr zwiespältige Sache sein. Und das ist ja nie gesagt, wo so eine Entdeckungsreise hingeht und was man da herausfindet. Genauso beim Nachdenken über das eigene Leben, über Entscheidungen, das können sehr schwierige Dinge sein. Und das sind vielleicht auch Dinge dabei, wo es ganz gute Gründe gibt, denen aus dem Weg zu gehen. Also das ist auch eine Form der Bedrohlichkeit von Stille. Mhm. Ja.
Ist vielleicht nicht Stille der eigentliche Raum, in dem ich mich selbst fragen kann, macht mein Leben Sinn? Braucht es vielleicht dazu nicht diese stille Momente, damit ich überhaupt erst zu dieser manchmal mitunter auch unangenehmen Frage überhaupt hingelangen kann? Denn wenn um mich herum, glaube ich, permanent Action, Reiz, Reizüberflutung, Bespaßung, komme ich vielleicht gar nicht hin zu dieser Frage.
Also stimme ich zu. Ich denke wirklich, dieser Rückzug, dieser bewusste Rückzug, um mal zur Ruhe zu kommen innerlich und diesen Reizen nicht ständig ausgesetzt zu sein, das fördert Erkenntnis und fördert vielleicht auch eine unangenehme Erkenntnis. Mhm. Das kann schon sein. Mhm. Aber in dem Maße, wo ich selber mich in die Lage versetze, das ist auch in gewisser Weise, kann man sagen, Training, klingt ein bisschen komisch, aber ja, also wenn ich mich drauf einlasse, gewinne ich auch Erkenntnisse darüber, was ich lieber loslasse und wohin es mich eigentlich zieht, ja, was so mein Eigentliches ist, was oft überdeckt wird durch alle möglichen Angebote von außen und macht das und das und jenes, sondern zu sagen, ja, und was ist eigentlich das, was mich ausmacht, was möchte ich gern verwirklichen, worauf kommt es mir an, mit welchen Menschen möchte ich gerne etwas zusammen machen und was genau, da kommt man eher mit Abstand drauf als im Getümmel.
Ich fühle mich gerade versucht, so ein bisschen den Advokaten der Ablenkung zu machen.
Nur zu.
Ja, das ist nur zu. Also auch die Frage, macht mein Leben Sinn? Ja, ich weiß nicht, möchte ich die mir wirklich so konsequent stellen? Ich fürchte mich vor den Antworten da und frage mich auch, ob es da wirklich Antworten geben kann, vor denen man sich nicht fürchtet. Und ich glaube, man sucht ja immer das, was einem sozusagen das Leben ermöglicht und was einen irgendwie durchträgt. Und für viele Menschen und auch für mich in bestimmten Situationen ist das natürlich die Ablenkung und die Bewegung und das Getümmel und das kann ja auch genauso eine Lebensbasis sein oder etwas, was einen nährt seelisch und was man braucht einfach. Und das ist auch was Wichtiges, glaube ich.
Na, ich denke, es kommt eigentlich auf die auf eine Balance an. Die schaut natürlich für jeden wieder anders aus, ne? Aber wir haben Elemente von uns selber sind eben nach außen gerichtet und da will man Kontakt und will zusammen sein und will auch Ablenkung und mit sein und feiern und sonst irgendwas. Das ist alles wunderbar. Aber eben dieses andere ist eben auch nicht gering zu schätzen, da Abstand mal zu haben und für sich zu sein. Und es hat auch seine Qualität. Und ich denke, so ein Stück Lebenskunst ist es, die beiden, also so diese Pole in einem guten Schwingen zueinander zu halten, ne? Dass man beides leben kann, so wie es einem entspricht.
Mir fällt dazu noch, weil Sie das Stichwort Ablenkung auch gebracht hatten, diese berühmte Studie von Wilson und Kolleginnen und Kollegen aus den USA ein, die ich glaube 2014 in Science oder Nature, also einer der zwei wichtigsten, wenn man so will, Wissenschaftszeitschriften veröffentlicht wurde, die haben auch Stille untersucht, wie Menschen Stille wahrnehmen. Das waren, glaube ich, immer so zwischen 6 und 13 oder 14 Minuten Stille. Und die Teilnehmenden, und so die Interpretation der Forschenden, haben diese Stille in der Regel als unangenehm empfunden. Die einzige Aufgabe war, alleine zu sein, wach zu bleiben und sich mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen. Mhm. Das ging so weit, dass die Forschenden die Resultate dahingehend ausgelegt hatten, als dass sie aussagten, dass viele der Teilnehmenden stattdessen lieber etwas völlig Stupides, etwas Blödsinniges gemacht hätten, um sich abzulenken und sogar negative Stimuli wie Elektroschocks bevorzugt hätten, nur damit sie diesen Moment der Stille nicht aushalten und erleben müssen. Interessanterweise, wir haben die Studie dann wiederholt, allein in einem Raum wach bleiben, eigene Gedanken und sind zu völlig anderen Ergebnissen gekommen. Also wir sind da etwas vorsichtiger geworden bei der Interpretation.
Das sind natürlich die Dinge, durch die wir auch spüren, dass wir leben, ja. Und ich kann das total nachvollziehen mit den Elektroschocks.
Nee, gar nicht.
Da sind wir dann wieder bei der Folter. Herr Pfeiffer, ich habe Sie aber richtig verstanden. Stille, das heißt nicht automatisch nichts tun, ne? Man kann auch in der Stille aktiv sein.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also, als dass mich die Stille auch dazu führt, mich mit meinen eigenen Gedanken zu befassen oder Entscheidungen zu fällen, mich schwierigen Fragen anzunähern. Aber es ist ja auch, wenn ich jetzt beispielsweise an diese Uraufführung von John Cage, 4 Minuten 33 denke, diese Komposition der Stille, da fand ja auch Bewegung statt, also körperliche Bewegung. Es ist ja nicht nichts tun in Stille. Oder wenn ich in Stille spazieren gehe, dann bin ich ja auch körperlich aktiv. Oder wenn ich meditiere, dann schlafe ich ja in dem Sinne nicht, sondern mir ist bewusst, dass ich körperlich in dem Sinne präsent bin vielleicht auch. Es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Es ist nicht nichts tun.
Stille in diesem Sinn heißt ja auch, dass das Hören eigentlich anders gerichtet wird. Also auch bei John Cage, dieses berühmte Stück, wo der Pianist sich hinsetzt und den Deckel des Klaviers aufmacht und dann schließt, da rezipieren wir ja nicht Stille. Also natürlich, der ist leise, aber es sind ja Menschen im Publikum um uns und die hören wir. Und die machen Geräusche, vielleicht hören wir ein Atmen oder ein Schuhschnarren und sonst was. Und die Idee war ja auch, dass wir diese vegetativen Geräusche sowie unsere eigenen Lebensgeräusche wahrnehmen und auch als Musik rezipieren. Und genauso ist es im Wald. Also es ist eine Dimension von akustischen Ereignissen ausgeschaltet, wenn wir spazieren gehen. Aber natürlich ist das ja alles andere als still da. Wir hören einfach andere akustische Dimensionen und öffnen uns dafür Dinge, die wir normalerweise ausblenden. Ja, und die wirklich, das ist am Anfang ja schon gefallen, dieser Begriff, wirklich diese absolute Stille, die gibt es natürlich nur, wenn wir nicht mehr leben.
Frau Engelbrecht, ist das der Punkt, die Wahrnehmung verändert sich?
Ja, die Wahrnehmung verändert sich. Also also auch bei der Meditation, die ich da ja vorhin mal angesprochen hatte, war das regelmäßig so, dass nach diesen 5 Tagen, das war immer so 5 Tage in diesem Kloster im Altmühltal, dass ich dann wesentlich gelassener in meinen Alltag zurückgekehrt bin, nach diesen wirklich ausgeprägten Phasen von Stille, wo nur der Atem, also nur diese Konzentration auf dem Schirm war und hinhin, also meditatives Gehen, wo man dann auch sehr achtsam die Bewegung vollzieht, voll konzentriert. Also das hat was, ne? Also es macht was mit einem. Und ebenso das Gehen im Wald oder ja über Wiesen, Felder, das Erleben dessen, was einen da umgibt, also das ändert was in einem. Also das hat eine eigene Qualität.
Ja, wo wir schon bei der Meditation sind, Herr Pfeiffer, kann man den Umgang mit Stille lernen?
Ich würde es vielleicht so formulieren, dass es sich ähnlich verhält wie bei, wenn, oder andersrum, wenn Eltern beispielsweise regelmäßig ein Buch in der Hand haben und lesen, wenn das zur Alltagspraxis einfach auch gehört und ein Kind von jungen Jahren an das auch sieht, dass die Eltern da sitzen, in Ruhe, in Stille ein Buch lesen, dass das häufiger geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Kind später einmal selber zu Büchern greifen wird. Und genauso verhält es sich auch mit der Stille. Es hat so ein Stück weit auch Vorbildcharakter. Wenn die Eltern Zeiten der Stille verbringen und wenn dies immer mal wieder geschieht im Alltag. Es geht hier gar nicht um die Dauer dieser Stille. Aber wenn es eine ist, die zeigt, es ist okay, einmal in Stille sozusagen zu sein, nicht einer Aufgabe nachzugehen, nicht das Handy zur Hand nehmen zu müssen, nicht Fernsehen, sondern einfach in Stille zu sitzen. Und das ist in Ordnung. Dann besteht natürlich eine größere Chance, dass auch das Kind damit aufwächst und das in den eigenen Alltag mit übernimmt und später auch so weiter praktiziert. Da sagt auch schon Winnicott, dass diese Erfahrung des Alleinseins in Stille bereits ab dem frühen Kindheitsalter für eine gesunde Entwicklung des Kindes zentral ist. Wohl wissend, dass aber eine nahe Bezugsperson greifbar ist für den Fall, dass die benötigt wird. Also es hat auch was mit dem zu tun, wie wir aufwachsen.
Ja, stimme ich sofort zu. Also das ist ein wichtiger Aspekt.
Und dann gibt es ja noch Schweigeretreats und stille Seminare. Mhm. Herr Selge, würden Sie sowas machen?
Nee, ich glaube nicht. Das wäre für mich ein Schrecken, das mit anderen Leuten zu machen. Für mich ist das auch etwas, wo ich allein sein möchte und wo das Alleinsein existenziell ist. Also ich kann das im Wald spazieren auch. Ich kann das mit meiner Tochter machen, die hält immer so einen Abstand, weil die auch gerne alleine ist. Und dann kann ich mit der zusammengehen und wir sind trotzdem beide alleine und gehen zusammen. Das ist etwas sehr Schönes, aber in der Gruppe schwierig für mich.
Frau Engelbrecht, wie würden Sie reagieren, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagen würde, ich komme so schlecht mit Stille zurecht? Wo würden Sie denn hinschicken? Was würden Sie dem raten?
Ach ja, ich würde erstmal ein längeres Gespräch mit ihm führen, damit ich dem auf die Spur komme, woran das liegen könnte. Weil das kann ja sehr viele Ursachen haben und da hilft es erstmal, die Person näher kennenzulernen. Also was verbindet die Person mit Stille? Was hat er für Erfahrungen gemacht? Wie geht's ihm im Alltag? Womit vermeidet er Stille? Also solche Fragen. Und das würde ich dann idealerweise auf einem Spaziergang machen. Und dann wird sich entscheiden, was ich dazu sagen kann. Ja? Ja.
Wenn es darum geht, dass wir mehr Stille in unseren Alltag integrieren, dann ist die Frage, ist das nur so eine individuelle Geschichte oder eine möglicherweise gesellschaftliche, strukturelle Aufgabe? Herr Pfeiffer, in vielen Supermärkten von Konstanz bis Mannheim, jede Woche einmal eine sogenannte stille Stunde. Dann wird die Hintergrundmusik ausgeschaltet, es gibt keine Durchsagen, es werden keine Waren eingeräumt. Das soll sensiblen Menschen wie Autisten ermöglichen, in einer reizarmen Umgebung einzukaufen. Braucht es sowas? Ist das sinnvoll?
Tatsächlich glaube ich, dass gesellschaftlich spürbar ist, ein Sehnen nach Stille. Hartmut Rosa mit seiner Theorie der Beschleunigung, da würde ich vielleicht die Stille als etwas, wo sich viel versprochen wird, als etwas gegensätzlich Wirkendem vielleicht hinzufügen. Es besteht meiner Meinung nach ein Sehnen nach Stille und diese stille Stunde, die Sie ansprechen, die ja von vielen Supermärkten und Dienstleistenden mittlerweile implementiert wurde, ist, glaube ich, auch ein Zeichen dafür und vielleicht auch für ein verstärktes Bewusstsein und das Wissen darum, dass wir als Menschen ja wie Hochleistungssportler nicht 24/7 unsere Hochleistung erbringen können. Das ist nicht gesund. Das menschliche Gehirn ist ja nicht so konstruiert, dass es 24 Stunden am Tag auf absolut Hochlevel laufen kann. Wir brauchen auch die andere Seite, um gesund zu bleiben. Und da spüre ich im Moment gesellschaftlich einen starken Druck, händeringende Suche nach etwas Alternativen. Und Sie hatten das, glaube ich, am Anfang auch einmal erwähnt, ich habe ein wenig die Befürchtung, jetzt so lange Jahre Achtsamkeit so das große Thema war, achtsames Bogenschießen, achtsames Yoga, es gibt ja sogar den Bestseller Achtsames Morden, dass der Zenit ist überschritten. Und Gesundheitswirtschaft, Gesundheitstourismus, Gesellschaft, es wird ein Platz frei. Und ich glaube, dass so das neue Modeding Stille werden wird. Und ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge.
Ja. Aber ist auch eine Schere, die sich da öffnet, dass in einem bestimmten Milieu, sage ich mal, da ein immer verfeinerteres Verhältnis zu Stille ist und dem Anspruch nach Stille und auf der anderen Seite es ja auf einer ganz viel grundlegenderen Ebene Belastungen durch Lärm gibt, die jetzt viel, das ist viel bodenständiger. Also wir haben Millionen Menschen, die an Hauptverkehrsstraßen oder in Einflugschneisen und sowas leben. Ja, das sind wirklich, und das sind Sachen, die natürlich manifest gesundheitsschädlich sind und das ist für mich so eine Schere oder so eine Kluft, ja. Also, dass wir da in bestimmten Bereichen immer sensibler werden, auch in sehr geschützten Wohnumfeld und sehr geschützten Milieu, wo man sehr auf sich selber achtet. Und
das heißt, das ist für mich, wenn wir über Stille reden, dann führen wir im Grunde einen privilegierten Diskurs.
Ja, also es ist auch eine Frage, wie viel Geld jemand zur Verfügung hat. Das wird entscheiden, wie er wohnen kann, gerade in der heutigen Zeit.
Und,
ne?
Und was ich
wenig Geld habe, dann habe ich weniger Auswahl. Wenn ich überhaupt eine Wohnung finde, dann muss ich viele Nachteile von der Umgebung in Kauf nehmen. Ja, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir aussuchen, wo ich mich niederlasse. Ne? Das merkt man deutlich, diese Unterschiede, die haben sich auch verschärft. Ja, und die Zwangsbeschallung, die finde ich also ein ganz, ich nenne das so, ne, das finde ich ein ganz großes Problem. Also auch Supermarkt, man geht einkaufen, man kriegt das in die Ohren gehauen. Die Augen da haben Lider, die kann ich schließen. Ich kann einen Blick woanders hin tun, aber mit den Ohren habe ich keine Ohrendeckel. Ich müsste schon mit Europax da reingehen. Und ich finde das einfach, ich sag mal so, unanständig. Also Menschen zwangs zu beschallen. Ja. Man kann sich nicht wehren. Das heißt, ich wehre mich dann schon, ich pfeife oder singe vor mich hin und konzentriere mich auf mein Gemurmel. Dann kriege ich nicht mit, was da mir wieder angedient werden soll. Aber es ist nur eine Notlösung, das ist klar. Lieber wäre es mir, die würden aufhören damit. Und wirklich, dass man in bewusst und konzentriert einkaufen kann und nicht alles Mögliche da offeriert bekommt. Unerbeten und ungefragt.
Ich habe da wahnsinnig drunter gelitten früher und ich habe auch für mich selber dann die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht reinsteigert. so eine Supermarktbeschallung und wenn man da so einen Perspektivwechsel versucht und sich fragt natürlich, wie banal ist das aus einer anderen Sicht vielleicht und dann, also irgendwie ist es mir, obwohl ich furchtbar empfindlich war und ist es mir gelungen, dass ich bei diesen Dingen da einfach abschalten und durchgehen kann und dem dann gleichgültig auch gegenüberstehe.
Das mache ich ja mit meinem Gesang.
Ja.
Ich finde das sehr interessant, was Sie beide auch sagen. Wir haben jetzt vor kurzem tatsächlich auch Kontakt aufgenommen mit diesem Dachverband, der diese Stillestunden mitgestaltet, in Szene setzt und Ansprechpartner ist dafür. Und wir planen jetzt tatsächlich auch ein Forschungsprojekt dazu, weil uns interessieren würde, wie die Menschen das auch wirklich wahrnehmen, ob es hilfreich ist für sie auch. Ich frage mich auch schon seit längerer Zeit, wo Sie jetzt auch über Lärm angefangen haben zu sprechen. Es wird ja so viel Geld in Lärmforschung investiert, ob wir nicht eigentlich auch ein Ministerium für Stilleentwicklung bräuchten. Oder ich frage mich auch, warum gibt es keine Professur für Stilleforschung, während es das für Verkehrslärm und Lärmforschung gibt, wo doch gerade auch die WHO vor einigen Jahren wieder gezeigt hat, dass Lärm einer der gesundheitsschädlichsten Faktoren ist, der dem Menschen begegnet. Also 11 Millionen gesunde Jahre gehen der Menschheit verloren durch Lärm.
Ja, hat ja massive Auswirkungen auf den Organismus, ne? Das ist wirklich unterschätzt. Von daher wäre ich da sehr dafür, dass man das näher untersucht, und zwar mit dem Aspekt Stille als Alternative. Also zu sagen, wie schaffen wir es, Lärmquellen weniger werden zu lassen und mehr Lebensqualität, ist ein blödes Wort, ich weiß, aber in dem Fall denke ich einigermaßen zutreffend, mehr Lebensqualität zu ermöglichen, indem Ruhe reinkommt und Menschen wieder, ja, so ein bisschen Abstand finden.
ein Ministerium der Stille möglicherweise eine Aufgabe für eine neue Bundesregierung. Besten Dank, heilsam okay. oder quälend, die Kraft der Stille. Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Autorin und Mentaltrainerin Sigrid Engelbrecht, der Schriftsteller Albrecht Selge und Erik Pfeiffer, Professor für Ästhetik und Kommunikation in der Katholischen Hochschule Freiburg. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.